in dieser Folge.
Für ein Medizinstudium muss man nicht super, super, super smart sein, ein Genie sein oder hochbegabt. Ist viel über Abschauen, über Disziplin, über Fleiß. Man muss natürlich super viel auswendig lernen. Und letztendlich ist es aber, glaube ich, mit einem gewissen Traum wirklich machbar, weil der einen durch das lange Studium trägt.
Heute aus Dresden zu Gast, Dorothea Bartsch. Sie ist Medizinstudentin an der TU Dresden und neben vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten ist sie auch Stipendiatin bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes. In dieser Folge gibt uns Doro einen Einblick in ihr Medizinstudium und erklärt uns, welche Vorteile ein Stipendium hat. Hallo Doro.
Hi, schön, dass ich bei euch sein darf.
Auch nochmal hallo von mir. Schön, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Wir freuen uns sehr über dich. Fangen wir doch mal direkt an. Erzähl uns doch mal, wer bist du, wie alt bist du und woher kommst du?
Ja, also ich bin Doro. Ich komme aus einem kleinen Dorf ursprünglich, aus der Nähe von Dresden tatsächlich. Und ich bin 2004 geboren, jetzt noch 19 Jahre jung, bald nicht mehr. Und letztendlich studiere ich jetzt seit 2022 Medizin und bin damit auch sehr zufrieden.
Ja, mega cool. Erzähl uns doch mal gerne, wie war deine Schulzeit? Das ist ja noch nicht gar nicht so lange her, ne?
Nee, ist nicht lange her. Ich hatte meine Schulzeit so ein bisschen dreigeteilt. Also ich hatte zuerst natürlich meine 4 Jahre Grundschule und danach war ich auf dem Gymnasium in Meißen, die Stadt des Porzellans. Und da war ich auch 4 Jahre. Und danach bin ich dann aufs Landesgymnasium St. Afra gewechselt, wo ich dann letztendlich auch schon mit 14 Jahren quasi von zu Hause ausgezogen bin und letztendlich dort 4 ganz, ganz tolle Jahre verbracht habe und wirklich im Internat sehr aufgegangen bin. Und ja, dann begann auch schon das Studium gleich direkt nach dem Abi und letztendlich blicke ich sehr zufrieden auf meine Schulzeit zurück und habe da wirklich viel Tolles erlebt. Und natürlich ist Schulzeit auch ein bisschen anders als Studium, das muss man ganz klar sagen. Aber ich bin vor allen Dingen für die Erfahrungen sehr dankbar, die ich insbesondere in den letzten 4 Jahren meiner Schulzeit gesammelt habe.
Genau. Das ist ja super interessant. Ich kenne jetzt persönlich gar nicht so viele Leute, die selbst auf einem Internat waren. Kannst du uns vielleicht mal erzählen, wie kam es dazu und wie war die Zeit auf dem Internat?
Also letztendlich ist das Internat ja in meiner Heimatstadt quasi, also in der nächstgrößeren Stadt. Und ich kannte schon einige Leute, die auf die Schule gegangen sind und dann irgendwann habe ich mich mal ein bisschen informiert in der 8. Klasse und dann auch an dem Assessment Center, das ist so ein 2-3-tägiges Auswahlseminar, da habe ich dann teilgenommen und dachte, ja, ich habe ja nichts zu verlieren. Und weit von zu Hause weg ist es auch nicht, also und dann hatte ich den Annahmebrief und dachte, okay, ich probiere das einfach mal aus. Und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich einfach wieder in meine alte Schule zurück. Da habe ich auch ganz coole Freunde. Und letztendlich bin ich aber da geblieben und habe dann mit 7 weiteren Mädels zusammen auf einer Etage gewohnt, mir ein Zimmer geteilt und auch die Schulzeit sehr genossen, weil man sehr viel auch außerhalb des normalen Unterrichts machen konnte, von Projekten, was Humanbiologie anging oder Kunst-AGs, Theater-AGs etc. Also es war wirklich sehr, sehr vielseitig und man hat auch wirklich viel Spielraum für Projekte gehabt. Das hat mir echt gut gefallen. Genau, und das habe ich nach dem Studium, nach der Schulzeit auch ein bisschen weiter fortgeführt. Genau.
Und was fandest du persönlich war das Beste am Internatsleben?
Die Gemeinschaft. Ich glaube, das werden sehr viele Menschen sagen, die in Afra waren, weil es ist so eine ganz andere Art von großer Familie, die man da hat. Und man wird auch sehr schnell selbstständig und lernt sich selber zu organisieren im Rahmen dieser Gemeinschaft. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und es sind nach wie vor auch soziale Kontakte, die ich immer noch echt gut pflege. Und ich wohne auch mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin jetzt wieder in der WG. Also cool. Genau, es ist einfach sehr nah gewesen, genau.
Super, super spannend. Wir haben noch vorher mal über deinen Lebenslauf gelesen und da steht, du hast ein 1-0-Abi gehabt. Das ist ja auch natürlich etwas ganz, ganz Besonderes, aber macht ja auch Sinn, weil Medizin in der Regel studiert man ja mit einer 1-0. Magst du uns mal erzählen, wie hast du das geschafft? Wie war der Zeitaufwand? Sind dir Dinge einfach leicht gefallen oder musstest du dich wirklich auch mal nachts ranhocken und dann konntest du dann nicht mal weggehen mit Freunden?
Also erstens an alle HörerInnen, Medizin kann man auch ohne 1-0 studieren. Dazu kann ich vielleicht später nochmal kommen, aber dafür braucht ihr definitiv kein 1-0. Und zweitens, ich habe nie nachts gelernt, weil ich auch gar kein Nachtmensch bin, sondern auch gerne schlafe. ja, also vielleicht kurz dazu. Ich wusste seit der 10. Klasse, dass ich Medizin studieren möchte, weil ich damals im Sommer letztendlich das erste Mal bei einer Operation dabei war. Das weiß ich noch, das war auf der plastischen Chirurgie bei Herrn Dr. Marx in Radebeul. Und seitdem war bei mir so ein bisschen das Feuer entfacht. Und daher habe ich in der Oberstufe so ein bisschen auf das Ziel hingearbeitet, möglichst viele Punkte im Abitur zu bekommen und dann letztendlich ohne Berufsausbildung oder ähnliches meinen Studienplatz zu bekommen. Und dann habe ich auch noch eine wissenschaftliche Arbeit in Zusammenarbeit mit der TU Chemnitz geschrieben. War eine klinische Arbeit, wo ich auch viele verschiedene ProbandInnen getestet habe. Das Ganze war zum Thema unterschwellige Stromapplikation und ob das Ganze eine Behandlungsmethode zur Verbesserung der Sensibilität bei Diabetikern ist. Und ja, letztendlich hat diese Arbeit mich auch total motiviert und wurde dann auch zu einer meiner besten Prüfungsleistungen. Und da wusste ich dann in der Oberstufe, okay, ich habe ein Ziel vor Augen, wofür mache ich das Ganze? Und hätte ich nicht Medizin studieren wollen, hätte ich wahrscheinlich meine Zeit in Ehrenämter oder Hobbys gesteckt oder so in der Oberstufe. Aber letztendlich war es auch ein sehr, sehr cooles Gefühl, letztendlich das Zeugnis in der Hand zu halten als Eintrittskarte ins Studium. Und ja, ich hatte auch nicht das erst-, zweit- oder drittbeste Abi in meiner Schule. Und deswegen hat es mich auch sehr gefreut und auch irgendwo gewundert, dass ich dann diesen Schulvorschlag fürs Stipendium bekommen habe. Und darüber bin ich nach wie vor sehr, sehr froh. Und ja, würde es auch, glaube ich, immer wieder so machen.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Das klingt einfach richtig, richtig cool, wie du das gerockt hast. Und man merkt auch richtig, wie ambitioniert du bist und dass du, wenn du Ziele vor Augen hast, die auch wirklich angehst. Jakob hatte dann noch erzählt, du bist Erstakademikerin in deiner Familie. Könntest du vielleicht den Zuhörerinnen noch erklären, was für Probleme auf dich zukommen? Oder hattest du überhaupt Probleme als Erstakademikerin?
Also ehrlich gesagt, keine Ahnung, weil ich habe ja keinen Vergleich, wie es jetzt ist mit Frau Professor X als Mama. Aber ja, de facto bin ich die Erste in meiner Familie mit Abitur. Und ich sehe das manchmal auch als Vorteil, weil ich habe halt dafür sehr, sehr wenig Druck im Vergleich zu anderen Bekannten aus Akademikerfamilien. Und ich meine, das ist schon irgendwie komisch, fast 10 Jahre später so im Leben, ins Berufsleben einzusteigen als jetzt die eigenen Eltern. Aber ich schätze das auch sehr und habe das Gefühl, dass ich ganz viel Spielraum habe, um mich da auszuprobieren. Und ich bin einfach sehr, sehr dankbar für das Privileg, dass ich an einer renommierten Uni studieren kann und darf, weil das ja auch nicht überall möglich ist, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und vor allem bin ich auch super dankbar für mein Wunschstudium der Humanmedizin, weil letztendlich weiß ich, wie viele Menschen auf einen Studienplatz hoffen und richtig darum kämpfen und dass da Jahre ins Land gehen können. Und daher drücke ich auch allen, die das hier gerade hören und immer noch auf einen Studienplatz hoffen, die Daumen, weil es ist ein sehr, sehr tolles Studium. Und ja, letztendlich nochmal in Bezug zuerst Akademikertum im Humanmedizinstudium ist es so, dass überdurchschnittlich viele KommilitonInnen natürlich ÄrztInnen als Eltern haben oder halt Menschen aus Akademikerfamilien. Und viele möchten zum Beispiel auch die elterliche Praxis übernehmen oder in die Fußstapfen der chirurgisch tätigen Mutter oder so treten oder vielleicht auch die Erwartungen der Familie erfüllen. Aber ich finde es dahingehend halt super schön, dass ich halt einen völlig offenen Weg ohne Verpflichtungen habe oder Erwartungen oder Abhängigkeiten. Und da bin ich auch mega froh über die liebevolle Unterstützung von meiner Familie. Also ja, ich sehe das jetzt nicht unbedingt als Nachteil.
Ja, sehr cool. Genau, du hast ja schon erzählt, du studierst jetzt Humanmedizin. Hast du auch so ein bisschen Erfahrung gesammelt, was es für Medizinstudienarten gibt? Ich kenne mich da jetzt gar nicht so aus. Kannst du mal vielleicht ein bisschen ausholen, auf welche Arten man Medizin studieren kann?
Yes, auf jeden Fall. Da bin ich Expertin mittlerweile drin. Also es ist so ein bisschen so, dass es Unterschiede gibt, ob es ein Modellstudiengang oder ein Regelstudiengang ist. Also gerade an staatlichen Universitäten in Deutschland. Bevor ich auf die Unterschiede eingehe, würde ich erstmal so ein bisschen die Gemeinsamkeiten erläutern für alle, die jetzt damit nichts anfangen können. Also sowohl im Regelstudiengang als auch im Modellstudiengang hat man ein Direktstudium und das Ganze ist in Vollzeit in der Regelstudienzeit von 12,5 Semestern zu absolvieren. Und dann gibt es die Staatsprüfung, die ist letztendlich mit der Approbation als Arzt oder Ärztin verbunden und das ist auch bei beiden Studiengängen die gleiche Prüfung. Ja, man muss sich letztendlich über Hochschulstart bewerben, da es natürlich ein zulassungsbeschränkter Studiengang ist. Und das heißt, man braucht entweder ein sehr gutes Abi, wie ich das jetzt hatte, oder einen sehr guten Medizinertest oder ein FSJ oder eine Ausbildung oder eine Kombination all dieser Faktoren, um Medizin studieren zu können. Und ja, ist man dann einmal drin, so habe ich die Erfahrung gemacht, dass das dann im Vergleich zu anderen Studiengängen recht verschult ist. Also es gibt Anwesenheitspflichten in verschiedenen Veranstaltungen und auch so vorgefertigte Stundenpläne. Also man kann sich jetzt nicht so seine Module raussuchen oder sich sein eigenes Semester zusammenstellen, wie jetzt in anderen Studiengängen. Und man kann auch Prüfungen in der Regel nicht schieben. Also man ist da verpflichtet, im Ersttermin in der Regel teilzunehmen. Und ja, es gibt auch jetzt keine Zwischenstufe, sage ich mal. Also kein Bachelor oder so. Das heißt, das dritte Staatsexamen ist ein anerkannter Abschluss, aber das erste oder zweite Staatsexamen ist auf dem freien Markt dann nichts. Also das ist quasi nichts wert. Und das ist auch für manchen negativ gesehen. Und auch, dass die Praktika in der Regel komplett unbezahlt sind. Also Freunde von mir im Maschinenbau oder im Finanzwesen, die werden so bei 40 Stunden die Woche mehr als genug vergütet. Und in Humanmedizin machst du halt auch das praktische Jahr zum Schluss in der Regel auch ohne Vergütung. Und noch zum sechsten Studienjahr, da hat man so verschiedene Praktika und das praktische Jahr, wo man in der Klinik tätig ist und beispielsweise im Bereich Chirurgie oder Internistik. Genau, das waren jetzt erstmal die Gemeinsamkeiten, vielleicht jetzt noch zu den kleinen Unterschieden. Weil Jakob, du meinst ja, ich soll ein bisschen ausholen.
Genau, genau.
Und da ist es so, dass man im Modellstudiengang letztendlich viel Kompetenzfelder hat, also zum Beispiel organsystembezogen lernt, während man im Regelstudiengang einzelne Fächer hat, zum Beispiel Anatomie, Physiologie, Chemie, Physik, all sowas. Und im Modellstudiengang ist es im Gegensatz zum Regelstudiengang auch so, dass man in der Regel ab dem ersten Semester mehr Praxisbezug hat. Also man ist in Berufsfelderkundung oder in solchen Skills Labs, wo man letztendlich zum Beispiel intubieren lernt oder reanimieren.
Ach cool.
Ja, das hat auch nicht jede Uni.
Wahnsinn.
Aber das ist sehr cool.
Wie ist denn das? Gibt es auch bei Medizin so diese Elite-Universitäten? Oder das, ich meine, ganz viel ist es ja so, aber es ist auch unter den staatlichen Unis, dass man sagt, hier, es gibt die TU München, es gibt das KIT bei den Maschinenbauern, die so besonders beliebt sind oder besonders angesehen. Gibt es da auch so Abstufungen bei der Medizin oder ist das weniger?
Also ich würde jetzt mal Top 3 Unis nennen, die in meinen Augen sehr, sehr beliebt sind. Also ich glaube, so die Elite-Universität für Humanmedizin in Deutschland ist Heidelberg. Das liegt nicht nur an den Heidelberger Mieten, glaube ich, sondern auch an der Lehre. So. Aber das ist auf jeden Fall so das, was ich erstmal so mitbekommen habe. Aber letztendlich ist das Studium dort auch mit dem gleichen Abschluss verbunden. Und es spielt jetzt auch in Medizin nicht so eine große Rolle, an welcher Universität man studiert hat, glaube ich. Und was noch sehr, sehr beliebt ist, ist Berlin, weil die, glaube ich, auch einen sehr coolen Modellstudiengang haben, wo man auch letztendlich, glaube ich, sehr viel verschiedene Sachen machen kann, die einfach an die aktuellen Zeiten angepasst sind und wo sehr viel auch im Studium, glaube ich, entrümpelt wurde, weil auch viele Inhalte einfach ein bisschen veraltet sind im Regelstudiengang. Und die dritte Universität, die, glaube ich, herausragend ist, ist Aachen, weil man dort, glaube ich, sehr fortschrittlich lernt und das auch, glaube ich, mehrfach zur Uni mit der besten Lehre in Medizin gekürt wurde. Ja, es ist, glaube ich, auch sehr viel mit Technisierung und soll auf jeden Fall auch sehr, sehr cool sein.
Aber man hat ja schon so ein Lieblingsfach, oder? Oder Sachen, die man dann weniger mag. Also wie ist das bei dir? Hast du sowas, was du sagst, da hast du immer, musst du dich überwinden, das Buch hochzuheben und zu lernen?
Oh, schwierig. Also ich mag sehr gerne makroskopische Anatomie. Das fände ich irgendwie immer sehr, sehr cool. Also gerade auch, wenn man so irgendwann sieht, okay, das sieht man jetzt an der Leiche oder das sieht man sogar bei sich selber, wo man denkt, ach ja, cool, das kommt da und daher. Was ich anfangs irgendwie echt hart fand, war Histologie. Das ist mikroskopische Anatomie, weil das für mich anfangs nicht so greifbar war irgendwie. Aber man kommt rein. Und was ich extrem hart teilweise fand, was mich auch nicht so extrem interessiert hat und wo ich den Sinn manchmal auch nicht gesehen habe, war Physik, weil man sehr tief in die Physik teilweise geht. Ich sehe das nicht so richtig ein, warum ich jetzt keinen Taschenrechner oder keine Formelsammlung in der Prüfung benutzen darf. Weil als fertiger Mediziner ist es natürlich cool, die Zusammenhänge zu kennen, aber ich finde, manchmal ist das so ein bisschen, ja, so ein bisschen too much, ein bisschen over the top mit Medizin.
Also an alle Hörer, die dachten, man könnte mit Medizin den Mathe entfliehen.
Definitiv.
Haben Pech.
Also ja, Mathe war auch nie mein Lieblingsfach, muss ich sagen. Aber es hat mir gerade das sächsische Abitur hat mich echt gut vorbereitet durch das Studium.
Du hast davor schon angesprochen, eben, man muss Praktikas machen. Ich kenne diesen Begriff mit Formulatur. Kannst du mir so erklären, was das genau ist? Wie lange dauern die? Wie viele müsst ihr da machen?
Also die Formulatur ist erstmal was ganz anderes als ein Pflegepraktikum, was man am Anfang des Studiums hat. Okay. Oder das PJ, was wiederum im Modellstudiengang in Quartale unterteilt ist und im Regelstudiengang in Tertiale. Heißt, man hat ein Wahlquartal quasi mehr beim Modellstudiengang, was ich auch cool finde. Aber eine Formulatur ist letztendlich im klinischen Bereich so eine Art Praktikum, wo man in die einzelnen Fachrichtungen reinschnuppert. Also zum Beispiel hat man in der Regel eine Hausarztformulatur, einige Wahlformulaturen, die man in der Klinik machen kann. Und das geht, glaube ich, in der Regel, glaube ich, 2 bis 4 Wochen. Und es ist letztendlich so, dass man sich das auch zusammensucht und dann einfach ein bisschen Praxiserfahrung schnuppert.
Darf man dann da schon so richtig mitarbeiten oder, ich weiß nicht, hast du schon eine gemacht?
Nee, habe ich noch nicht tatsächlich. Mein nächstes Praktikum steht an, jetzt im März. Letztendlich ist es so, dass man ganz viel mithilft. Also man lernt, wenn man lernen möchte, ganz viel dazu. Und gerade ältere Studierende sind auch immer sehr, sehr cool, wenn man die fragt, weil die meistens Zeit für einen haben und einem nochmal viel zeigen können, sei es jetzt von Blutabnahme über Drainagen ziehen oder ja, sowas wie eine Flexüle legen. Also man kann auf jeden Fall viel mithelfen, aber es ist auch immer wichtig, dass man nichts macht, was man sich nicht zutraut und dann lieber nochmal nach Hilfe bittet oder so, weil nichts ist schlimmer, wenn man Ja sagt und sich es eigentlich nicht zutraut und dann im schlimmsten Fall einer Person schadet. Das will man ja auch nicht.
Was war das coolste Ereignis, was du im Praktikum bisher erlebt hast?
OPs. Also ich liebe es. Also chirurgische Fächer finde ich total cool bisher, weil es so schön ist, irgendwie zu sehen, von Anfang bis Ende, was da so geschaffen wird und wie es der Person vor allen Dingen auch vor einer OP ging und wie sie dann nach der OP im besten Falle wieder komplett gesund wird. Also das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend und auch die Fingerfertigkeiten, die viele ChirurgInnen mitbringen und das fand ich immer ganz toll. Ich glaube, die beeindruckendste Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe, war eine Geburt. Also ich war mal bei einem Kaiserschnitt dabei, durfte mich auch einwaschen, das heißt, man ist dann steril, also angezogen mit Handschuhen und Co. Und dann saß ich dort bei dieser Geburt und habe bei diesem Kaiserschnitt mitgeholfen. Und das war für mich eine Erfahrung, die mich total geprägt hat und die mir nach wie vor total in Erinnerung bleibt. Und das Schönste war dann, Mama mit Baby sozusagen dann auf der Station wiederzusehen. Und das war wirklich ein beeindruckender Moment, ja, genau. Aber genauso ist mir auch in Erinnerung geblieben, die erste Tote, die ich im Krankenhaus miterlebt habe. Also das bleibt einem auf jeden Fall auch in Erinnerung und das werde ich auch nicht vergessen. Und irgendwo lernt man da auch eine gewisse Demut und Achtung und das ist auch echt wichtig.
Zur Chirurgie gehört ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Handwerkszeug oder dass man das so handfertig kann. Das lernt man ja jetzt nicht nur von Büchern. Ich weiß nicht, wie genau wird so dieses Praktische in dem Studium eingebaut?
Also erstmal, es gibt ganz verschiedene Arten von chirurgischen OPs. Also es gibt quasi welche am offenen Körper. Es gibt laparoskopische OPs, das heißt, man geht mit einem Laparoskop in den Körper. Und neuerdings gibt es auch die sogenannten Da Vinci-OPs, wo man einen Operationsroboter steuert. Und letztendlich ist es so, dass insbesondere das PJ, also das praktische Jahr am Ende des Studiums, dafür da ist, verschiedene Techniken zu erlernen. Also da hat man auch ein Pflichtquartal oder Tertial in der Chirurgie, auf das ich mich auch schon sehr freue. Aber das ist natürlich nicht ausreichend, um die Techniken alle zu erlernen. Und ich glaube, man kann auch niemals alle Techniken da können, weil es gibt ja auch verschiedene Arten von Chirurgen und Chirurginnen. Dafür ist dann die Assistenzarztzeit da nach dem Studium. Die geht auch nochmal 5 bis 6 Jahre, wo man Assistenzarzt ist und dann je nach Fachrichtung halt operieren lernt oder eben die psychologische Gesprächsführung oder Internistik oder was auch immer. Also das ist auf jeden Fall auch eine, glaube ich, sehr anstrengende und herausfordernde Zeit, die aber auch sehr, sehr lehrreich ist.
Man hat ja immer so ein Bild von Medizin. Also ich bin jetzt, Jakob, ich sind keine Mediziner. Und dann hat man natürlich immer so ein Bild von, okay, was machen Ärzte, so Hausärzte, was machen Chirurgen, Neurologen, Radiologen und so weiter. Mich würde da noch interessieren, wie hoch ist eigentlich die Abbrecherquote bei den Medizinern? Weil wenn ich, also ich kenne viele Leute, die zum Beispiel Lehramt angefangen haben zu studieren, haben das dann durchgezogen bis zum Ende, bis zum ersten Referendariat. Und dann standen sie vor der Klasse und haben dann gemerkt, okay, das ist eigentlich gar nichts für mich. Gibt es da auch viele Fälle im Medizinbereich? Oder ist Medizin so breit gefächert, dass das gar nicht wirklich so vorkommt?
Also die Abbrecherquote ist sehr, sehr gering. Einerseits, weil sehr viele um so einen Studienplatz kämpfen. Und andererseits, glaube ich auch, weil einerseits die Hürden hoch sind, reinzukommen. Und andererseits, das natürlich auch ein Studium ist, was sehr, sehr viele sehr ehrgeizige Menschen anzieht. Mhm. Also ich glaube, die beträgt weniger als 5% letztendlich. Und klar kann es sein, dass man nach dem Studium merkt, boah, ich kann eigentlich überhaupt nicht mit Menschen oder so. Oder es gefällt mir gar nicht oder... Na gut, Blut sehen wird man vorher schon mal testen, aber es ist so, dass das aber ganz viele Wege offen lässt. Also man kann mit einem fertigen Medizinstudium auch in die Unternehmensberatung gehen oder in die Forschung. Also es ist einfach sehr viel, was man letztendlich mit einem Medizinstudium auch noch machen kann, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte nicht im Krankenhaus arbeiten, keine eigene Praxis haben etc. Also es lässt einem wirklich viele Wege offen und das finde ich auch so reizvoll, weil ich ja mich ungern so festlege auf eine konkrete Sache und eigentlich ziemlich generalistisch bin und auch sehr vielseitig interessiert.
Sehr schön. Wie ist denn das bei dir mit der Studienfinanzierung? Wir haben ja davor schon kurz angeteasert, du bist bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Wie finanzierst du dir das Studium? Weil es gibt ja wenig Zeit, wo man einfach arbeiten gehen kann oder jetzt irgendwie sagt, man macht Kellnern, weil man ist die ganze Zeit mit den Praktikas und Formulaturen, PJs, das ja schon erzählt, beschäftigt. Genau, wie ist das?
Also ganz kurz dazu, wie finanzierst du das? Es gibt natürlich Menschen, die neben dem Medizinstudium noch im Rettungsdienst arbeiten oder auch okay. Kellnern oder so, je nachdem, ob man jetzt einen fachspezifischen Job haben möchte oder nicht. Ich mache das nicht, weil ich noch ziemlich viele Ehrenämter auch noch habe, die ich gerne mache und ja, halt auch letztendlich dann Zeit, die ich noch habe, super gerne mit Freunden verbringe, gerne mit meinen Hobbys verbringe. Und das mir auch sehr, sehr wichtig ist. Und ja, also ich habe ein Stipendium seit 2023 von der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Einerseits, weil es natürlich sehr, sehr gute ideelle Entfaltungsmöglichkeiten gibt. Aber andererseits natürlich auch ja, die Finanzen ein wenig aufbessert und mir dahingehend das Studieleben echt erleichtert. Und ja, dementsprechend finanziere ich mir mein Studium eigentlich vollständig durch dieses Stipendium. Das läuft bisher auch super, ja.
Wie ist denn das? Dürfte man jetzt auch sein Studium in die Länge ziehen, wenn man sagt, man will mehr arbeiten nebenbei? Oder ist das schon auf 12,5 Semester auch
begrenzt?
Also
man kann immer verlängern. Viele verlängern auch für die Doktorarbeit, die man letztendlich häufig nach dem Physikum anfängt und sich dafür 1 bis 1,5 Jahre Pause nimmt. Das kann man auf jeden Fall machen. Also gerade wenn man jetzt anfängt, wie ich, direkt nach der Schule zu studieren, dann ist das auf jeden Fall okay. Aber auch wenn man später anfängt, ist das, glaube ich, echt sinnvoll, da teilweise auch nochmal eine Pause zu nehmen, weil es ist halt wirklich ein Marathon. Also man lernt sehr, sehr viel auswendig. Man hat krasse Prüfungsphasen und da sehe ich das absolut unproblematisch, wenn man die Regelstudienzeit nicht einhält.
Kannst du den Zuhörern vielleicht noch so ein bisschen erklären oder Tipps geben, wie man es in die Studienstiftung schafft? Was da, auf was man da achten,
Da sprichst du die Richtige an. Ich bin nämlich auch Bildungsbotschafterin bei der Studienstiftung seit letztem Jahr. Letztendlich gibt es da völlig verschiedene Wege, um in die Stiftung zu kommen. Also ist es so, dass man entweder den Schulvorschlag bekommt, den ich in dem Fall hatte, oder sich selber bewirbt in einem Testverfahren oder im dritten Semester von einem Professor oder einer Professorin vorgeschlagen wird. Und dann ist es letztendlich so, dass man seine Bewerbungsunterlagen einschickt und zum Assessment Center eingeladen wird. Und das ist dann so ein, ich glaube, 3-tägiges Unterfangen, wo man letztendlich online oder in Präsenz 2 Interviews führt und ich glaube, eine Gruppendiskussion. Und in dieser hält man dann auch einen Vortrag. Und letztendlich kann man dann nur hoffen, dass man dann 2 Wochen später einen dicken Briefumschlag bei sich zu Hause findet und angenommen wird. Ich glaube, bei den Schulvorschlägen ist es so, dass 20% der Schulvorschläge irgendwie in die Stiftung kommen. Also ich glaube, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Und ja, es nimmt einem auf jeden Fall viel Arbeit oder finanzielle Sorgen ab, wenn man die dann hat. Und bietet natürlich auch super Möglichkeiten, um noch außerhalb des Studiums coole Sachen zu machen. Also ich bin jetzt zum Beispiel demnächst auf einem Sprachkurs in Rom. Und das bin ich auch über die Studienstiftung.
Ja, klar. Ich meine, wir können dir auch erzählen hier, wir kennen uns ja auch von der Sommerakademie. aus Frankreich hier von der Studienstiftung. Und ich kann auch sagen, jeder sollte es versuchen, sich zu bewerben, weil man kann nicht mehr als eine Absage bekommen. Es gibt keine Strafe dafür und es hat nur viele Vorteile. Genau.
Sehr ermutigend für alle ZuhörerInnen da draußen. Magst du uns noch vielleicht herausstellen, was die besonderen Vorteile sind von der Studienstiftung? Was du da alles mitkriegst? Also ich habe jetzt schon gehört, ihr dürft bei Sommerakademien mitmachen und Sprachkurse. Was gibt es nebenher noch?
Also was auf jeden Fall auch sehr cool ist, sind die sogenannten SMPs, also StipendiatInnen machen Programm. Das sind so von Stiftis organisierte Veranstaltungen zu gewissen Themen. Das ist ein bisschen wie ein wissenschaftliches Kolleg. Und dann ist es so, dass man letztendlich zu verschiedenen Themen da sich anmelden kann und im besten Falle eingeladen wird. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr in Berlin zu einem SMP zu effektivem Altruismus. Es war auch komplett themenfremd für mich, aber irgendwie mal sehr schön, andere Perspektiven mitzubekommen. Und was sind noch Vorteile? Man hat natürlich ein super cooles, großes Netzwerk. Gerade wenn ich an eine Doktorarbeit denke oder an PJ oder Formulatoren im Ausland, dann kann man da mega viel Menschen fragen und auch auf Erfahrungsberichte zurückgreifen, was ich sehr schön finde. Und ja, es ist natürlich auch richtig schön, mit so vielen Gleichgesinnten in Austausch zu treten. Also
das klingt richtig spannend, weil ich stelle mir dann auch vor, dass dein Freundeskreis sehr viele unterschiedliche Menschen beinhaltet, oder? Die verschiedene Studiengänge haben, was ja auch, finde ich, im Privatleben extrem erfrischend ist, ja? Weil wenn du den ganzen Tag Medizin studierst, bist du wahrscheinlich nur mit Medizinern unterwegs und dann redet ihr wahrscheinlich nur über euer Medizinzeugs. Und wenn du dich dann nachmittags mal mit wem anders hinsetzt und andere Themen besprichst, ist ja bestimmt auch mal ganz schön, oder?
Definitiv.
Mich würde da noch interessieren, es klingt jetzt gerade so, als hättest du wirklich unfassbar viel zu tun. Also du bist engagiert neben der Uni, machst noch viel Uni, hast auch noch Freunde und so weiter und hast noch viele Nebenprojekte, die du noch durchführst. Wie kriegst du alles unter einen Hut? Also wie planst du alles? Wie bleibst du dann auch dran?
Also das stimmt, ich hatte jetzt gerade ein recht entspanntes Semester, muss ich sagen. Da konnte ich vieles im Ehrenamt machen. Wie es nächstes Semester wird, hängt noch ein bisschen von meinem Stundenplan ab. Genau, aber letztendlich habe ich super coole Hobbys zum Ausgleich. Also was mir sehr viel gibt, ist Tanzen. Also ich bin beim Unisport mindestens zweimal die Woche beim Tanzen und macht mir auch richtig viel Spaß. Und ich musiziere auch noch nebenher, also ich spiele noch Klavier. Ja, und an manchen Tagen ist es natürlich auch wichtig, sich einfach mal ins Bett zu chillen mit einem Buch. Das finde ich auch immer super.
Dann nutze ich jetzt mal gleich die Chance, um auch ein bisschen Werbung für dich zu machen, weil für alle, die es nicht wissen, Doro hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Akku. Und der greift auch recht ähnliche Themen auf, interviewt eben Leute über duales Studium, Wege in die Forschung, ganz unterschiedliche Themen, die auch sich an Studierende richten. Also jeder, der bis jetzt zugehört hat und das so weit gekommen ist, schaut gerne vorbei. Es erscheint auch bald eine Folge dann über uns und was wir so machen. Genau.
Yes, definitely. Ja, cool.
Richtig cool, Doro. Ich muss sagen, ich bin begeistert und du bist eine richtig coole Socke. Kommen wir nochmal zu ein paar persönlicheren Fragen. Uns würde noch interessieren, hast du Vorbilder?
Habe ich Vorbilder? Boah, gute Frage. Definitiv. Ich schaue gerade mal wieder eine Serie. Natürlich eine Arztserie. Und
erzähl es gerne. Welche ist es denn?
Nein, nicht Grey's Anatomy, sondern The Good Doctor. Ich weiß nicht.
Oh mein Gott, ich liebe das. Ich liebe das. Super. Mhm.
Und ich liebe Dr. Brown. Ich finde die so cool und die ist eine super empathische Ärztin. Und also ich finde, die ist so ein bisschen in manchen Zügen auf jeden Fall mein berufliches Vorbild, weil sie auch Chirurgin ist und ja, auch cool und ich mir das auch vorstellen könnte.
Dann würde uns noch interessieren, was sind denn noch deine persönlichen Ziele für die, sage ich jetzt mal, nächsten 5 Jahre?
Also an der Stelle würde ich gerne meinen Dad zitieren. Erstens, es kommt anders und zweitens, als man denkt. Vielleicht ist mein Dad auch irgendwo teilweise mein Vorbild, in manchen Aspekten, glaube ich.
Ja.
Ja. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich durchaus verschiedene Richtungen habe, die ich mir vorstellen könnte. Und andere, die ich erstmal weniger in Betracht ziehe. Aber ich bin halt auch noch ziemlich am Anfang und ja, da würde ich das Ganze einfach erstmal auf mich zukommen lassen. Und ich finde, voll viele Bereiche haben so ihren Reiz. Also ich bin mega interessiert und immer super neugierig. Da würde das eigentlich für Forschung sprechen. Andererseits mag ich es auch total irgendwie, wie gesagt, praktisch tätig zu sein und habe eine große Faszination für OP. Ich könnte mir auch Gynäkologie vorstellen. Ich weiß es aber noch nicht.
Auch sehr spannend.
Deswegen lasse ich das auf mich zukommen. Genau.
Erzähl doch gerne mal den ZuhörerInnen, was würdest du ihnen mitgeben, wenn sie sich jetzt gerade für Medizinstudium interessieren, aber vielleicht sich nicht ganz trauen, weil sie vielleicht nicht ein 1-0er-Abi haben oder vielleicht Angst haben, sie könnten es nicht schaffen aufgrund des Drucks oder es sich vielleicht nicht finanzieren können. Was würdest du so einer Person mitgeben?
Also vielleicht fange ich mal von hinten an zur Finanzierung. Es gibt in Deutschland super coole Möglichkeiten, sich ein Studium zu finanzieren, sei es über BAföG, was ich auch in der ersten Hälfte meines ersten Semesters gemacht habe, sei es über ein Stipendium, was ich jetzt habe, oder auch, indem man irgendwie nebenher arbeiten geht und halt seine Regelstudienzeit verlängert. Aber wenn das der Traum ist und der Traumberuf, dann würde ich sagen, dass man das auf jeden Fall machen sollte. Vielleicht noch dazu, für ein Medizinstudium muss man nicht super, super, super smart sein, ein Genie sein oder hochbegabt. Ist viel über Abschauen, über Disziplin, über Fleiß. Man muss natürlich super viel auswendig lernen. Und letztendlich ist es aber, glaube ich, mit einem gewissen Traum wirklich machbar, weil der einen durch das lange Studium trägt. Wovon ich abraten würde, ist nur Medizin zu studieren, um ein fettes Radiologengehalt einzustreichen, weil ich nicht glaube, dass extrinsische Motivation reicht, um das durchzuhalten. Also ich glaube, man braucht schon einen ordentlich intrinsischen Grund, warum man sagt, okay, ich mache das. Ich habe dafür die Passion und ziehe das durch. Aber genauso finde ich es okay zu sagen, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die jetzt ihr Physikum gemacht hat, was eigentlich das Härteste am ganzen Studium ist, und die hat jetzt gesagt, nee, ich mache jetzt Lehramt auf Geografie. Und selbst das finde ich ist okay. Also es ist ja nicht schlimm zu sagen, okay, über die Jahre hat sich mein Ziel genauso verändert wie ich und damit darf sich auch mein Weg verändern. Also das ist auch völlig in Ordnung, auch wenn man ein Studium abbricht oder hat sich nochmal umorientiert. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr euch für Medizin interessiert, probiert es doch aus, wenn ihr reinkommt, und wenn es euch gefällt, dann macht weiter, auch wenn es richtig hart ist manchmal. Seid kein Einzelgänger, sondern Teamplayer, weil so schafft man das wirklich gut. Und wenn es nichts ist oder wenn ihr zu große Zweifel habt und vielleicht sagt, oh nee, eigentlich will ich lieber, weiß ich nicht, Theaterwissenschaften oder so studieren, dann ist das auch voll die coole Option. Also es ist ja nichts Endgültiges. Genau.
Doro, schön, dass du hier warst. Es war toll, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in das Medizinstudium und was du sonst noch alles machst. Ich hoffe, wir haben vielleicht ein paar Hörer begeistern können, die schon immer damit geliebäugelt haben, vielleicht das Medizinstudium zu beginnen oder noch es anzufangen, dass sie vielleicht diesen Weg jetzt ergreifen. Deswegen schön, dass du hier warst und danke für die Folge. Ciao.
Dankeschön, ciao.
Ciao, vielen Dank.